So, ich darf Sie ganz herzlich auch begrüßen heute Morgen an diesem doch eher herbstlichen Tag als winterlichen Tag, aber wir nehmen das Wetter, wie es kommt, und wir haben es vorher in der Einleitung vom Hans-Joachim schon gehört. Wir stehen vor Ostern. Diese Woche beginnt noch die Passionszeit. Wir haben 7 Wochen bis Ostern. Und der heutige Text aus dem Markus-Evangelium, Markus 10, Vers 42 bis 45, da ist auch schon viel Vorbereitung von Jesu für seine Jünger auf die Passionszeit und auf die Zeit, die vor ihm steht, der Weg nach Jerusalem, schon mit drin in den Reden von Jesus. Er hat seine dritte Leidensankündigung gemacht, und statt dass die Jünger kapiert hätten, um was es bei dieser Leidensankündigung geht, haben sie sich gleich drauf gestritten, wer denn rechts und links von ihm sitzen darf. Also da war noch vieles drin, wo Jesus auch noch unterwegs war mit seinen Jüngern und mit seinen Nachfolgern, ihnen zu sagen und rüberzubringen, das wird kommen und das wird mich erwarten. Ich möchte jetzt zuerst den Text lesen. Sie können ihn mitlesen. So. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Als 2009 in Köln das Stadtarchiv einstürzte, ich weiß nicht, manche werden sich noch erinnern, da hat man neue U-Bahn-Schacht gegraben und war nicht ganz achtsam mit den Fundamenten. Und dann ist ein ganzes Stadtarchiv zusammengebrochen. Da sprach man davon, dass jetzt das Gedächtnis der Stadt Köln ausgelöscht sei. Die Erinnerungen an Jahrhunderte sind unter Schutt begraben. Unter diesem Schutt liegt nun auch das Abiturzeugnis von Heinrich Böll. Bis vor kurzem konnte man da nämlich lesen, Kaiser-Wilhelm-Gymnasium 1937, der spätere Literatur-Nobelpreisträger verließ das Gymnasium mit der Gesamtnote ausreichend. Die Leistungen in Deutsch und Religion waren genügend. Ist das nicht ein großer Trost für alle heute, die ihr Zeugnis hassen? Und dieser Heinrich Böll mit Abitur 4, welch ein schlechter Start, aber was für ein tolles Ende. Ansichten eines Clowns hat er geschrieben, Billard um 21:30, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Er war, wie gesagt, Literatur-Nobelpreisträger 1972, er war Ehrenbürger der Stadt Köln. Ein bescheidener Start, ein super tolles Ende. Ich hab da auch nicht erinnert, und ich habe auch für mich auch festgestellt, also im Laufe der Jahre muss man aufpassen, dass sich die Wahrnehmung auch nicht ändert über die Leistungen in der Schule. Als unsere Kinder dann auch ihre Noten so hatten und ein paar Jahre später, ich dachte immer, ach, so gut war ich wenigstens auch. Und dann fiel mir mein Abiturzeugnis in die Hände, und dann habe ich die Punktzahlen Klasse 12, Klasse 13, Leistungskurs und so gesehen. Und da dachte ich, wie konntest du dich nur so täuschen? Also die Jahre mildern da manches ab. Also das auch zum Trost für die, die auch ein Problem damit haben. Wir haben jetzt bei dem Heinrich Böll gesehen, wie es schlecht beginnt und super endet. Es gibt auch das Gegenteil, und da bin ich wieder in Köln. Und zwar beim Fußballstar aus Köln, der Lukas Podolski. Der hat eine wunderbare Karriere begonnen. Man sprach vom Jahrhunderttalent des Fußballs. Der hat mit 22 Jahren schon 50 Länderspiele gehabt. Damals absolut sensationell. Und dann hat er zu Bayern München gewechselt, und dann ging es irgendwie abwärts, und zum Schluss war er Edelreservist bei Bayern München. Er hat nicht mehr Fußball gespielt. Er hat nur Sprüche gemacht, das konnte er nämlich fast genauso gut wie Fußballspieler. Einer der coolsten Sprüche war das, dass er mal gesagt haben soll, Fußball ist eigentlich genauso langweilig wie Schach, nur dass es keine Würfel gibt. Und da kann man ja dann tatsächlich sagen, Schachmatt. Ja. Also wir sehen an diesen Beispielen, sehen wir, es kann von unten nach oben gehen, es kann aber auch von oben nach unten gehen im Leben. Und wir richten unseren Blick ja heute, deshalb haben wir den Text auch gelesen, wir richten unseren Blick heute nochmal weit zurück, auch auf ein Leben, das glänzend begonnen hat von Jesus. Was für einen Start hatte er? Unter dem richtigen Stern geboren, tapfere und stolze Eltern, eine Lasershow am Himmel, zur Begrüßung, als er auf die Erde kam. Und dann auch der Lebensweg von Jesus. Die Menschen hingen an seinen Lippen, er redete ungewöhnliche Worte, die bis heute ihre Wirkung nicht verfehlen. Und einmal spielte er auch Mensa, 5 Paar Fische und Baguette für 5000 Menschen mit Anhang. Und alle wurden satt und allen hat es geschmeckt. Er konnte die Massen bezaubern, die er nicht nur mit Brot speiste, sondern deren Herzen er anrührte. Und sie sagten, das ist einfach göttlich. Wenn er kommt, das ist eine himmlische Erfahrung für uns. Er war sich nicht zu schade für manchen, um den alle anderen Riesenbogen machten. Er heilte Kranke und dann zog er schon fast triumphierend in Jerusalem ein. Und die Herzen flogen ihm zu. Was für ein Start, was für ein Mensch. Und dann dieses Ende, das wir auch kennen, Gefangennahme und ein sehr kurzer Prozess, falsche Zeugen, Folter, Demütigung, Entehrung. Er kroch zum Kreuz. Jesus kroch buchstäblich zu seiner eigenen Hinrichtung. Was für ein sinnloses, was für ein krasses Ende. Und wozu? Jemand hat mal gefragt, warum eigentlich James Bond, die Filme kennen die meisten wahrscheinlich auch, warum eigentlich James Bond? Obwohl in jedem Film die Kugeln um ihn fliegen, warum der jedes Mal heil in London wieder zurückkommt? Und da war die Antwort, ja, das liegt daran, dass ihr den Regisseur kennt. Das ist ein Vorteil, den Regisseur zu kennen. Man weiß ja, wie es ausgeht. Aber das hat doch auch Jesus behauptet. Jesus hat doch auch gesagt, er ist mit dem Regisseur, mit dem Vater, auf du und du. Und er hat Kontakt mit ihm und nimmt sich Zeit der Stille mit ihm. Und was hat ihm das gebracht? Kurz vor seinem Tod, im Garten Gethsemane in Jerusalem, muss er erkennen, der höchste Regisseur wird diesen Kelch nicht an mir vorbeigehen lassen. Es soll so sein. Aber warum? Was fangen wir nun mit dieser Geschichte an? Wozu ist das Kreuz das Symbol schlechthin für die Christenheit? Ein Herz, ein rotes Herz, wäre doch viel, viel aussagekräftiger für das, was Jesus getan hat, als er auf der Welt war. Manchmal ist es am einfachsten, sich die Auskunft bei dem zu holen, um den es geht. Weil Jesus hat ja gewusst, und das lesen wir auch im Markus-Evangelium, Jesus hat ja genau gewusst, was der Regisseur und was der Plan für ihn ist und was auf ihn zukommt. Er erlebte von Tag zu Tag mehr Widerstand. Für die religiösen Führer war er unerträglich. Sein Anspruch, Gottes Sohn selbst zu sein, war eine schiere Gotteslästerung für die. Und das wusste Jesus und das hat er auch gespürt. Und deshalb hat er gesagt, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde leiden und sterben, ich werde den Tod besiegen, aber zuvor werde ich leiden und sterben. Ostern wird mein großes Comeback sein, aber zuvor geht es in die Gruft. Und er sagt zu seinen Jüngern, er sagt zu uns, ihr müsst das wissen, weil dazu bin ich überhaupt gekommen auf diese Welt. Das ist eigentlich die Mission meines Lebens auf dieser Welt. Es muss so geschehen. Das ist nicht ein furchtbares Versehen. Hier übernehmen nicht dunkle Mächte das Kommando. Hier müsst ihr eine höhere Regie erkennen. Und ich kenne den Regisseur. Er will es so. Wenn ich aber leide und sterbe, dann für euch. Ich sterbe für euch. Der Erlös geht zu euren Gunsten. Um es einem Bild zu sagen, ich zahle das Lösegeld, so wie es im letzten Vers auch steht. Ich zahle das Lösegeld. Für euer Leben. Und wenn ich es zahle, dann seid ihr frei. Und viele Menschen heute sagen vielleicht jetzt mal langsam. Das verstehen wir nicht, das können wir nicht verstehen. Wie kann jemand, vor über 2000 Jahren einen Justizmord umgekommen ist, wie kann jemand einen Bezug zu meinem heutigen Leben haben? Wie kann ein Tod heute für mich eine Wirkung haben? Das verstehe ich nicht. Ein anderes Thema verstehen wir vielleicht leichter, dass jemand sein Leben gibt für einen anderen. Das gibt es tatsächlich. Das wurde ja auch verfilmt in dem Film Vertical Limit. Da ging es um eine Bergsteiger-Tragödie. Und da hingen zwei Bergsteiger an einem Seil. Der eine oben, der andere unten. Und der Haken oben konnte das Gewicht von beiden nicht halten. Und man sieht dann im Film, wie der sich immer mehr löst. Und das wissen die beiden. Und dann sagt der untere, ich kann meinen Freund retten, ich muss mein Leben dafür geben, sonst werden wir beide sterben. Und so macht es dann im Film auch. Dramatische Szene, aber dort ist es leichter verständlich, weil es waren zwei Freunde, es war eine Seilschaft. Und genau diesen Sachverhalt, den kommentiert Jesus auch mal. Er sagte, es gäbe keine größere Liebe auf Erden als die, dass einer sein Leben für seine Freunde opfert. Das leuchtet uns noch ein. Das können wir verstehen. Weil da ist ein direkter Zusammenhang zu erkennen. Aber wie sollte ein Mann am Kreuz für eine ganze Menschheit in den Tod gehen? Wozu? Und wie soll das funktionieren? Die erste Antwort darauf hat damit zu tun, wie Jesus unser Leben einschätzt. Jesus sagt ganz ehrlich, Jünger, Nachfolger, ganz ehrlich, ihr seid nicht auf dem richtigen Weg. Er ist der Meinung, dass ihr Samt und Sonders ganz schön in der Klemme stecken. Und das gilt dann nicht nur für die ganz großen Ereignisse. Für einen Ministerpräsident, auch vor vielen Jahren, der beim Skifahren durch ein Versehen oder durch eine Unachtsamkeit mit einer Frau zusammenstößt, die dann stirbt oder Kind und Mann hinterlässt. Und der Ministerpräsident überlebt, geschwächt überlebt er. Aber er verliert seine politische Karriere, er führt ein anderes Leben und er wird sicherlich an diesem Tag nie mehr so leben, wie er vorher gelebt hat. Oder ein christlicher Interpret, der einen Unfall verursacht, bei dem sein Kind stirbt, der unachtsam war und der jetzt auch ein Leben lang ein Paket mit sich rumträgt. Wie kann es für diese Menschen einen neuen Anfang geben? Wer nimmt die Last vom Herzen? Wie lebe ich mit einer solch tragischen Verwicklung, diesem Mischmasch aus Schuld und Schicksal? Gibt es da Gnade von irgendwoher? Gibt es einen neuen Anfang, eine Möglichkeit für einen neuen Anfang? Was geschehen ist, ist ja geschehen. Und nichts kann es rückgängig machen. Nichts macht es ungeschehen. Aber ein neuer Anfang, hebt mir da jemand die Last vom Herzen? Wer erlöst mein Gewissen? Wer gibt dem Witwer Lebensmut und dem Vater den Mut, dass er weiterlebt? Und jetzt denken wir vielleicht bei aller Betroffenheit aus der Ferne auch, das ist zum Glück nicht unser Leben. Das ist zum Glück nicht unser schön normales Leben. Vielleicht ist es ganz weit weg. Aber wahrscheinlich ist das nur die Spitze des Eisberges. Und beim Eisberg wissen wir, die Spitze schaut hervor und wir sehen dann extreme Beispiele. Aber darunter ist nur ganz vieles, das dem entspricht. Jesus bleibt dabei. Ihr steckt ganz schön in der Klemme, denn Gott hat euch erschaffen und euch den Garten Eden gegeben. Er wollte euer Gegenüber, euer guter Vater sein. Und ihr, was habt ihr gemacht? Ihr habt euch vom Acker gemacht. Die einen hochanständig. Wir schaffen das ohne Gott. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Die anderen eher unmoralisch. Die einen, indem sie Gott schlicht für tot erklären. Die anderen, indem sie einen guten alten Mann im Jenseits sein ließen. Jesus sagt, ihr war das. Ihr habt die Beziehung zu Gott gekündigt. Wo aber die Beziehung zu Gott kaputt geht, da geraten die Dinge aus dem Fugen. Da zerbrechen die Beziehungen auch im irdischen Getümmel. Und manchmal spüren wir es. Manchmal spüren wir es so im Inneren, es ist nicht in Ordnung so. Auch wenn es nicht so dicke kommt wie beim Ministerpräsidenten, ihr spürt es als Täter und manchmal als Opfer. Wenn ihr ehrlich in den Spiegel schaut, dann spürt ihr es, dass ihr verantwortlich seid, aber nicht wisst, wem ihr Rechenschaft schuldet. Und immer dann meldet sich die Erinnerung ja auch. Eigentlich sollten wir vor Gott doch wie Kinder fromm und fröhlich sein. Aber wir haben ihn verloren und jetzt sind wir verloren. Jesus meint, so ist es, jetzt seid ihr gefangen in einem Leben ohne Gott. Weil es ist ja nicht so, dass ein Leben ohne Gott im freien Raum stattfindet. Wir sind gefangen im Leben ohne Gott, besetzt von anderen Herren und die meinen es durchaus nicht so gut mit euch. Besetzt von den Herren Gier und Neid, Sorge und Furcht, Zorn und Hass. Und sie alle treiben euch nur auf den letzten großen Herrn zu, den ihr alle fürchtet, den Tod. Er hält euch in Geiselhaft, deshalb steckt ihr auch in Geiselhaft. Am Ende bleibt nur Tod und Finsternis ohne Gott. Und diesen Weg habt ihr gewählt, sagt Jesus. Was kann eine Lösung sein? Was ist Gottes Lösung? Was ist Gottes Antwort auf dieses Dilemma? Auf diese Gottesferne? Wie sieht Gottes Reaktion aus in dieser verzwickten Situation? Die noch etwas von Gott wissen, haben oft ein verzerrtes Bild. Und die sagen, keine Frage, draufhauen wird er. Er duldet es nicht, diesen Ungehorsam. Er wird draufhauen, so ist Gott. Und ein anständiger Mensch, dem bleibt nur, ihn zu besänftigen. Und dazu bringen Menschen, seit Menschen gedenken, den Göttern Opfer. Du musst die Götter besänftigen, dann lassen sie dich vielleicht in Ruhe. Oder wir denken, andere denken, na, so schlimm wird es ja nicht kommen. Gott wird es irgendwie schon möglich machen. Gott wird alle Fünfe gerade sein lassen. Das ist eine andere Antwort, die Menschen vielleicht geben. Auf diese Erkenntnis, wir sind doch nicht in Ordnung vor Gott. Wir haben doch so viel, was nicht in die ursprüngliche Idee Gottes passt. Aber abseits von diesen menschlichen Theorien erzählt Jesus zwei andere Geschichten als Antwort Gottes. Jesus sagt zum einen, es wird so sein wie vor Gericht und wie bei einer Geiselhaft. Die erste Geschichte hat also mit dem Gericht zu tun. Jesus sagt, dass wir alle auf ein Gericht zugehen, in dem wir für unser Leben Rechenschaft geben müssen. Es geht darum, dass Gott, der Schöpfer und Herr, nicht einfach vorbeisieht, was in unserem Leben geschah. Unsere Schuld, sagt er, unser falsches Tun und unser falsches Lassen, die verkehrte Richtung unseres Herzens, unser in uns selbst verkrümmt sein, das schafft eine Wirklichkeit. Und es ist doch ganz fataler Irrtum, zu meinen, mit dem Tag unseres Todes wäre das eh alles vorbei und erledigt. Wir müssen uns verantworten. Und wenn wir ein Gewissen haben, dann spüren wir das auch. Wir tragen Verantwortung für unser Leben. Einem Kind sieht man manches nach. Ein Tier kann man nicht zur Verantwortung ziehen. Aber wir Menschen, wir mündige Menschen, ahnen, dass es da eine Verantwortung gibt für unser Tun. Das Wort wird sinnlos ohne Gegenüber, vor dem wir stehen und Rechenschaft geben. Jesus sagt, jedes Menschenleben wird sich vor Gott verantworten müssen. Da werden Bücher geöffnet. Das heißt übrigens auch, die Täter kommen nicht ungestraft davon. Und die Opfer bleiben nicht ungesühnt. Und das ist ein tröstlicher Gedanke. Aber weniger tröstlich ist ja die Frage eines jeden von uns, wie werde ich denn bestehen vor diesem Gericht, vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Jesus sagt, das geht nur, wenn ein anderer trägt, was ihr tragen müsstet. Das geht nur, wenn ein anderer an eure Stelle tritt und den Schuldspruch auf sich nimmt. Ein Stellvertreter muss her. Ihr selber könnt das nicht leisten. Nicht immer ist der Stellvertreter angemessen. Nicht immer klappt das gut mit der Stellvertretung. Da kommt also ein Mann in die Apotheke und sagt, ich brauche was gegen Schluckauf. Der Apotheker hält kurz inne, holt dann aus und gibt ihm eine schallende Ohrfeige. Und der Mann sagt, warum tun sie das? Da sagt der Apotheker, tja, wetten, dass sie jetzt keinen Schluckauf mehr haben? Und dann sagt der Mann, nö, ich nicht, aber meine Frau, die draußen im Auto wartet, die hat ihn schon noch. Das Thema Stellvertretung funktioniert nicht an jeder Stelle. Aber sie ist möglich. Meistens müssen wir, und das ist auch gut so, gerade stehen für das, was wir tun. Aber hier im letzten Gericht über unser Leben, da ist die Stellvertretung unsere einzige Chance. Darum sagt Jesus, da will ich an deine Stelle treten. Da werde ich dein Stellvertreter sein. Da will ich deinen Platz einnehmen. Du aber, du kannst, wenn du willst, jetzt schon auf deinem angestammten Platz sitzen, als Kind Gottes neu anfangen, ganz neu anfangen. Wir hätten unser Leben verwirkt, wenn nicht ein anderer sein Leben für uns geopfert hätte. Das ist der tiefe Sinn des Sterbens von Jesus an diesem Kreuz vor den Toren von Jerusalem. Jesus, der Mensch, der so voll von Gott war, dass es jeder spürte, der ihn traf, dieser Jesus hat unser Todesurteil auf sich genommen, sodass wir frei leben können. Und die zweite Geschichte, die Jesus als Beispiel bringt, die wir im Text so finden, ist das Lösegeld. Das Lösegeld ist aus der Sprache des Geldverkehrs. Lösegelder bieten den Stoff für die Krimis, für die erdachten Krimis und für die wirklichen Krimis. Da denken wir an die Schleckerkinder, die entführt wurden und für die Lösegeld bezahlt wurde. Da denken wir an den Tabakerbe Remsma, für den Lösegeld bezahlt wurde. Je wichtiger einer ist, je mehr Vermögen vorhanden ist, desto höher wird das Lösegeld, das gefordert wird. Als Franco das höchste Lösegeld aller Zeiten wurde 1533 bezahlt, als Franco Pizarro den Inka-Häuptling Atahualpa gefangen nahm und erst gegen Zahlung von 25 Tonnen Silber und Gold freiließ. Richard Löwenherz wurde 1194 von einem Lieferung von 600 Eimern Silber freigelassen. Gegen Lösegeldforderungen kann man sich inzwischen versichern. Eine Police zahlt eine Prämie, bekommt dann das Lösegeld und auch das, was drumherum an Kosten entsteht. Jesus hatte leider keine Versicherung. Jesus sagt trotzdem, ich zahle für dich. Ich zahle das Lösegeld. Mein Leben, nichts weniger als mein Leben ist das Lösegeld. Ich zahle den höchsten Preis. Ich gebe mich in die Hände der Mächte, deren Sklave du geworden bist. Ich bezahle, damit du freikommst. Ich war verschuldet. Du warst verschuldet. Du hast dich verraten und verkauft. Du wurdest zum Spielball deines Schicksals. Ich zahle und du kommst frei. Ich zahle, dir werden die Fesseln gelöst. Dafür lebe ich, dafür sterbe ich. Willst du das? Wenn das stimmt, dann steht für uns die Tür zum Leben offen. Jesus hält sie offen. Ich möchte zum Schluss noch versuchen, in drei Sätze zu fassen, in drei Worte zu fassen. Relativ einfach, kann man sich auch ein Stück merken. Und wer das möchte, ist ja eingeladen, das mitzunehmen. Wer sagt, ja, das rührt was in mir, das bewegt mich, der kann diese Sätze zusammen oder aufgeteilt mit in die Passionszeit nehmen. Gott kann für mich leiden. Es ist zusammengefasst. Und den Satz, Gott kann für mich leiden, den möchte ich nochmal aufteilen. Gott kann leiden. Gott kann leiden, ist der erste Satz. Das Kreuz mit dem Mann aus Nazareth, der dort so elend stirbt, heißt und sagt uns, Gott kann leiden. Er ist nicht der Gott der Philosophen, der über der Erde thront, unberührt von unserem Schmerz, ohne ein Lächeln über unsere Freude. Nein, er ist nicht der apathische Weltenlenker, unbewegter Beweger, gefühlsloser Herrscher, kaltherziger Richter. Jesus am Kreuz sagt uns, da ist Gott gebeugt unter unseren Schmerz, gequält von unserem Versagen, hineingestoßen in die schlimmste Gottesferne. Am Kreuz geht Gott durch die Hölle. Er kann leiden. Er kann aber leiden, dann ist es vor allem ein Gott, der mit uns fühlt und dem es das Herz zerreißt, wenn er an unsere Not denkt. Wenn du ganz unten bist, dann ist Gott nicht ganz oben. Wenn du ganz unten bist, dann ist auch Gott ganz unten. Und jeder, der schon mal schwer krank war und sich Jesus anvertraut hat, der weiß es, was es bedeutet, ganz unten zu sein und zu leben und zu erleben. Gott ist mit mir, ganz unten und nicht irgendwo oben in der Ferne. Gott kann leiden. Der zweite Satz, Gott kann mich leiden. Wenn mich jemand leiden kann, dann ist es viel mehr, als wenn er mich nur mag. Jemand zu mögen, weil er so liebenswert ist, das ist ziemlich leicht. Kriegen wir auch alle locker hin, sage ich jetzt mal. Sympathische Menschen mögen wir. Tiefer geht es, wenn wir sagen, ich kann dich leiden. Dann sagen wir, wenn ich Schmerz davon trage, auch wenn du mich enttäuschen wirst, auch wenn du mir wehtun wirst, ich kann dich leiden. Erleiden. Wenn Liebe enttäuscht wird, muss sie wählen. Sie muss sich zurückziehen oder sie gerät ins Leiden. Jesus sagt am Kreuz, ich kann dich leiden. Auch wenn du mich bisher nicht beachtet hast, auch wenn so viel schiefgelaufen ist, auch wenn dein Leben nicht gerade ein Gottesdienst war, ich kann dich leiden. Ich mag nicht nur deine Schokoladenseiten. Ich liebe dich brutto mit deinen weniger guten Seiten, mit deinem Versagen, deiner Bitterkeit, deiner Hilflosigkeit, deinem Starrsinn deiner Furchtsamkeit. Ich kann dich leiden. Sieh, wie weit ich dafür bereit bin zu gehen. Sieh, wie weit ich bereit bin, für dich zu gehen. Gott kann mich leiden. Und der letzte Satz. Gott kann für mich leiden. Wo ist denn nun die Gnade? Woher kommt Erlösung? Von unserem Schmerz, von unserem traurigen Schicksal, von unserer Gebrechlichkeit, von unserer Schuld, von unserer Todesfurcht. Geh zum Kreuz, sagt Jesus. Schau es dir an. Was da geschah, habe ich für dich getan. Und hätte es auf der ganzen Erde nur dich gegeben, ich hätte es getan. Komm zum Kreuz. Ich strecke dir die Hand entgegen. Komm und nimm sie. Ich kann für dich leiden. Hier kriegst du nicht zu Kreuze. Hier bekommst du einen festen Stand. Hier sollst du aufatmen und leben, geborgen sein, mit einem schweren Schicksal losgekettet von deiner Schuld und frei. Das Leben neu anzupacken, mutig und zuversichtlich, weil auch der Tod nicht mehr das letzte Wort haben darf. Gott kann leiden. Gott kann mich leiden. Und Gott kann für mich leiden. Der Erlös und die Erlösung geht zu deinen Gunsten. Amen. Ich möchte noch ein Gebet mit uns sprechen. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du für uns gestorben bist. Dass du dein Leben gegeben hast, in Verachtung, in Schmerzen, in Qual, damit wir leben können. Ich danke dir, dass du als Gott, als Gottes Sohn, diesen Weg gegangen bist und Ja gesagt hast. Ich danke dir für diese Liebe zu uns, für diese unaussprechliche Liebe zu uns. Und ich danke dir, dass es jedem von uns gilt, die wir heute hier sind. Dass es jedem gilt. Und ich danke dir, dass es auch den Menschen gilt, die wir kennen. In unseren Familien. In unseren Berufen, Schulen. Dass es auch gilt für Menschen in unserer Nachbarschaft. Und hilf dir, dass diese Freiheit, die du uns schenkst, dass wir sie weitergeben, dass wir so begeistert werden von ihr, dass wir es nicht für uns behalten können. Dass wir es vorleben, vorsagen und vorausgehen für Menschen, die es doch so nötig haben. Die es doch so nötig haben, Licht und Sinn in ihrem Leben zu finden. Die es so nötig haben, in Krankheit getröstet zu werden. Aber bitte, bitte lasst uns deine Boten sein, jetzt gerade auch, wenn wir in die Zeit, in die Passionszeit hineingehen, Herr. Lass uns das Bewusstsein Tag für Tag und deine Boten sein. Amen. Wir wollen uns erheben zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.